Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 502 des Computer Club 2. Ich begrüße alle Damen, alle Herren, alle Mädels, alle Jungs, alle Freundinnen, alle Freunde und alle anderen auch noch. Ja, 502, ich weiß noch, wie ich auf die 500 hingefiebert und gezittert habe. Dann war sie ganz plötzlich da und jetzt sind wir da drüber hinweggegangen und tja, es geht genauso weiter wie vorher. Naja, vielleicht wird es ja nächstes Jahr ein paar kleine Änderungen geben, aber jetzt arbeiten wir erstmal auf das Jahresende hin. Zuerst kommt mal Weihnachten, das ist gar nicht mehr so lange hin, denn heute ist der 7. und da hat das Jahr nur noch kurze Bedenkzeit, sich zum Besseren zu wenden. Und dann bekommt das Neue eine Chance. Ob das besser wird, man weiß es nicht. Ja, es sind einige Themen, die mir so im Laufe der vergangenen Woche aufgefallen sind, wo ich gerne darüber berichten würde. Zu dem einen oder anderen Thema gebe ich auch gerne meine persönliche Meinung ab. Und dann möchte ich aber zuerst, bevor ich wirklich beginne, noch eine Sache loswerden. Ich habe ja in der Folge 500, die habe ich aufgeteilt in unterschiedliche Gruppen. Und eine Sache davon, da wusste ich nicht, wie die ankommt bei Ihnen, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, zu dem Thema Zukunft, was die Menschheit zukünftig wohl anstellen wird, wie es aussieht mit Mond und andere Planeten. Da habe ich eine ganze Menge Resonanz darauf bekommen, viel mehr, als ich eigentlich erwartet hätte. Und ich habe sowohl in dieser Resonanz wie auch unabhängig davon sehr oft auch Fragen bekommen, beziehungsweise Vorschläge oder Wünsche, ich solle doch mal etwas in dieser Art machen, denn man wollte wissen, was ich meine zu dem Thema Außerirdische. Gibt es Außerirdische? Sind die bei uns auf der Erde? Sind die gutartig oder bösartig? Gibt es Regierungen auf der Erde, die Kontakte haben, vielleicht sogar Technologie außerirdischer Herkunft in Einsatz haben? Und so weiter. Also dieses Thema Außerirdische, das hat mich einfach umgehauen, dass so große Wünsche sind, da mal so ein bisschen zu erfahren, was ich dazu meine. Natürlich beschäftige ich mich auch mit diesem Thema schon sehr, sehr lange und kann auch gern mal meine Vorstellungen dazu kundtun. Nicht hier, nicht jetzt. Ich habe mir überlegt, wann mache ich das und ich denke, am letzten Montag in diesem Jahr, den letzten Audiocast in diesem Jahr, davor haben wir eine Woche so halb Winterschlaf, da ist Weihnachten, da passiert nicht so sehr viel, da gibt es wahrscheinlich nicht die neuen Knallerthemen und da könnte man mal so eine subjektive, launische, logisch hergeleitete und was auch immer Sendung einfügen, die dann sicherlich von einigen riesig begrüßt wird. Ich kann mir vorstellen, dass einige auch sagen, was hat das mit Computer zu tun, aber die Frage erübrigt sich. Denn gäbe es Außerirdische, würden die ohne Computer oder entsprechende Weiterentwicklung aus unserer Sicht gar nicht zu uns kommen können. Aber wie gesagt, das war jetzt nur die Drohung, dass ich das vorhabe. Und dann sehen wir mal, was daraus wird, wie so etwas ankommt. Ich hoffe, dass das auch wieder rege Diskussionen nach sich zieht. So, das nur so als Hinweis darauf, was ich mir aufgrund der vielen Reaktionen ausgedacht habe. Und jetzt fangen wir einfach an. Sie werden es wahrscheinlich gehört und gelesen haben, Mark Zuckerberg, dieser Mensch, Facebook-Gründer, der ja nun unendlich viel Geld gescheffelt hat, hat nun angekündigt, als Anlass hat er die Geburt seiner Tochter genommen, dass er den allergrößten Teil seines Vermögens spenden will. spenden? Naja, nicht so direkt. Aber er spendet ihn quasi sich selbst. Er gründet eine unserer deutschen GmbH vergleichbare Firma, in die er das Geld einbringen will. Also keine Stiftung, wie man das üblicherweise macht. Er will auch nicht alles Geld auf einmal einbringen, sondern pro Jahr so weniger als 1 Milliarde US-Dollar. Insgesamt will er so etwa 45 Milliarden US-Dollar für soziale, gute Zwecke einbringen. Und nachdem es nun bekannt geworden ist, waren die Kritiken sehr groß, dass er das ja im Grunde genommen nur machen würde, um einer riesigen Steuerzahlung von mehreren 100 Millionen US-Dollar zu entgehen. Das hat er dementiert, obwohl er zahlt dafür natürlich keine Steuer, wenn er das in eine solche Stiftung einbringt, wenn es auch keine Stiftung ist, sondern eine Firma, aber mit dem Hintergrund für soziale Zwecke etwas zu spenden, die zu unterstützen. Aber genauso gut will er damit auch, Lobbyisten bezahlen, die dann wiederum Politiker mehr oder weniger gut beeinflussen. Das heißt, er will in die Politik als Dirigent eingreifen, Steuern sparen und auch noch sein, ist es ein Imperium, was er hat, kann man schon fast sagen, seine Macht auf Bereiche ausweiten, wo er bisher noch keinen so großen Einfluss hatte. Das erstmal die eine Sache. Aber man muss, glaube ich, noch ein bisschen weiterdenken. Wenn er, sagen wir mal, steuermindernd eine solche Aktion ins Leben ruft, dann haben wir ja, nicht wir, die US-Amerikaner, weniger Steuereinnahmen von diesem Unternehmen. Wenn wir weniger Steuereinnahmen von einem Unternehmen haben, dann muss das von der Masse aufgebracht werden. Das heißt also, diese Art der Steuervermeidung heißt gleichzeitig, dass die Masse mehr Steuern dafür zahlen muss. Wenn es vielleicht auch nicht sofort und direkt ist, aber es fehlt ja irgendwo im Staatshaushalt. Das heißt, dieses Geld, was er von seinen Gesichtsbuchbenutzern kassiert hat, auch wiederum nicht direkt, sondern über viele andere Möglichkeiten, in der Hauptsache über Werbung. Dieses Geld verschenkt er jetzt als Gutmensch und die Masse muss gleichzeitig dafür, dass er das Geld verschenkt und zum Ausbau seiner weiteren Macht einsetzt, mehr Steuern zahlen. Das heißt, diejenigen, die schon gezahlt haben, indem sie konsumiert haben, das, was beworben wurde, die zahlen jetzt nochmal dafür, dass er so ein guter Mensch ist und das alles spendet. Das ist so eine tolle Masche. Finde ich einfach nur unglaublich gut. Der Mann muss ja intelligent sein. Von seiner Moral möchte ich mal gar nicht sprechen. Weil wir gerade bei Moral sind, da tut sich ja nun mörderisch viel im Moment, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese verbrecherischen Anschläge auf der ganzen Welt und besonders die, die uns sehr nahe waren in Frankreich, die haben ja doch einiges verändert. Im Bewusstsein der Menschen, im Bewusstsein der Politiker und haben auch eine ganze Menge, ich nenne sie mal Trittbrettfahrer, wachgerüttelt, die jetzt sagen, wir müssen jetzt, und Auswirkungen sind ja da, Vorratsdatenspeicherung, Überwachung von Kommunikationskanälen und so weiter und so weiter. Ich meine, in Frankreich hat man viel, viel strengere Überwachungsgesetze als bei uns in Deutschland. Und dennoch hat es nichts genützt. Diese Todesopfer, die da zu beklagen sind. Was haben die ganzen Überwachungsgesetze genutzt? Und jetzt will man noch mehr Freiheit einschränken. Jetzt will man nicht nur in Frankreich noch mehr Gesetze, Überwachung. Ja, wo marschieren wir denn dahin? Wenn all diese Sachen nichts nützen, und das ist ja nun nachweislich so, dann heißt es doch nur, hier soll auch wieder Macht ausgebaut werden. Die Macht des Staates, nicht die Macht des eigentlichen Souveräns, dem wird die Freiheit genommen, um anderen Gruppen Macht zu geben. Und das sehen wir in ganz vielen Bereichen. Zum Beispiel bei der Europol. Diese Polizei bekommt weitere Kompetenzen, dass sie noch einfacher auf Informationen zugreifen kann. Sie kann noch einfacher Diensteanbieter auffordern, irgendwelche Daten herauszugeben. Die kann auch jetzt direkt Facebook und Google und ähnliche ansprechen und sagen, hier gibst du Daten von dem und dem und das, auch in großen Mengen. Und das Parlament EU hat also beschlossen, dafür eine Rechtsgrundlage für eine Meldestelle zu schaffen. Und die EU-Abgeordneten haben sich in einer Plenarsitzung geeinigt und alle 28 Mitgliedstaaten haben die Hand dafür gehoben. Tja, wenn es darum geht, irgendwelche Scheingefechte zu führen, damit jeder meint, dass unsere Staatslenker, die eigentlich Diener sind, nun wirklich etwas tun, dann ist man schnell bei der Sache. Aber mehr als Placebo-Effekt ist das auch nicht. Was ein Unmensch ist, das wissen Sie wahrscheinlich. Was eine Untiefe ist auch. Aber was ist ein Unprinter? Tja, da habe ich auch überlegt. Da gibt es einen 33-jährigen Mexikaner mit Namen David Leal oder Lil oder ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Der hat sich überlegt, man könnte doch, wenn man Drucker hat, auch Undrucker herstellen, indem man einfach das, was auf dem Papier gedruckt ist, wieder entfernt. Denn als Grundlage der Idee waren Statistiken bei ihm verantwortlich, dass 40% von allen Sachen, die gedruckt werden, noch am gleichen Tag in den Papierkorb kommen. Und 80% in der ersten Woche diesen Weg beschreiten. Und der Rest, der wird eben dann nur über längere Zeit entsorgt oder aufgehoben, bis er unleserlich wird. Also hat der liebe David gesagt, ich bin gegen diese Verschwendung und ich will was machen. Und das soll für die Umwelt gut sein. Jo, hört sich ja auch erstmal gut an. Und was macht der nun? Naja, der hat ein Gerät entwickelt, da legt man eine bedruckte Seite hinein. Mit einem Laserdrucker bedruckte Seite. Und dann hat er einen 30 Watt Laser, mit dem er ultrakurze Lichtblitze erzeugt und damit diese Buchstaben oder Zeichnungen oder auf jeden Fall den Toner auf dem bedruckten Papier erschießt oder anschießt. Und da ist Harz enthalten und dieses Harz verdampft bei diesen ultrakurzen Laserblitzen. Und der Toner trocknet aus, wird brüchig und löst sich vom Papier. Soweit die Theorie. Gesehen habe ich es nicht. Ja, und dann werden die Reste abgesaugt, damit sie nicht in die Umwelt kommen. Und er sagt dann, übrig bleibt CO2 in kleinen Mengen und Wasserdampf. Und dann anschließend wird das Papier geprüft, ob es nun sauber ist. Wenn nicht, kommt es in den Papierkorb. Und wenn ja, ja, dann kann man es wiederverwenden. Ja, es hört sich irgendwie sehr unglaubwürdig an, was da passiert. Aber jetzt hat der liebe David in England eine Firma gegründet, die Reduce Limited, möchte dort erstmal seinen Unprinter als eigenständiges Gerät zur Serienreife bringen, um es dann in den Markt zu bringen. Und dann stellt er sich vor, könnte man da auch komplette Geräte draus machen, dass also zum Beispiel ein Laserdrucker mit Kopierfunktion gleichzeitig auch eine Undruck- und Unkopierfunktion mit hat. Das heißt, Seiten, die ich nicht mehr benötige, die schiebe ich in einen Papierschacht rein, jagt die durch und sie werden wieder gelöscht. Also, ein technisch sicherlich anspruchsvoller Radiergummi für mit Laserdruckern bedruckte Seiten. Das ist dann die Frage, was kostet das an Strom? ob das unter dem Strich tatsächlich positiv für die Umwelt ist, vermag ich noch nicht zu sagen. Aber für den Geldbeutel ist es auf jeden Fall nicht positiv. Denn zurzeit kostet ein solches Gerät nach seinen Vorstellungen 10.000 Euro. Und er hofft, dass er die Kosten senken kann auf bis zu 2.000 Euro. Wenn ich mir überlege, das Papier, was ich da so bedrucke, bis ich da 2.000 Euro ausgegeben habe für Papier, das sind ja Jahre. Ob das wirklich Sinn macht? Da gibt's ein Thema, was uns nicht so wirklich loslässt. Diese elektronische Gesundheitskarte. Jetzt gibt es ein Gesetz. Ich weiß gar nicht, was das für ein Quark ist. E-Health, also E-Gesundheit. Ist denn, wenn die Gesetzgeber ein Gesetz schaffen, welches in Deutschland, wo die Amtssprache Deutsch ist, gesetzlich festgelegt, und man benutzt einen englischen Namen, ist denn ein solches Gesetz überhaupt gültig? Naja gut, bei unseren Gerichten wird es dann gültig gemacht, sagen wir mal so. Ja, worum geht es denn? Dieses endlose Projekt, was jetzt ein Jahrzehnt vor sich hindümpelt, was unglaublich viel Geld gekostet hat, was bisher nichts, aber auch gar nichts gebracht hat. Also Ärger, Aufregung, Stress an allen Seiten, was noch nicht zum Laufen gekommen ist, soll jetzt mit Gewalt auf Biegen und Brechen Mitte des nächsten Jahres tatsächlich eingeführt werden. Worum geht es dabei? Naja, bevor das eingeführt werden kann, muss erstmal unsere elektronische Gesundheitskarte ausgetauscht werden. Weil ich habe es ja schon vor Monaten gesagt, da hatte ich eine Information bekommen direkt von den Herstellern dieser Plastikdinger, weil sie den gültigen Sicherheitsstandards nicht mehr entsprechen. Und demzufolge ist das, was wir jetzt mit uns rumtragen, Makulatur. Man hat also wieder mal Scheiße gebaut, auf Kosten der Bürger. Hauptsache, man konnte diesen Dreck verkaufen, denn wir haben es ja bezahlt mit unseren Krankenkassenbeiträgen. Und man sieht, der Name ist richtig, Krankenkassen. Das Ganze ist wirklich krank. Und deswegen wird es ja da angesiedelt. Aber die Krankenkassen wollen es ja auch nicht so wirklich unbedingt und die Ärzte wollen es auch nicht und die Patienten wollen es auch nicht. Und die Industrie, die ja nun die Voraussetzung schaffen muss, dass die Lesegeräte und der ganze Krempel verfügbar ist nächstes Jahr, Mitte nächsten Jahres, wenn es fertig sein soll, die kann es nicht, die möchte gern verkaufen, aber die schafft es nicht, die entsprechenden Geräte zum Zeitpunkt der Einführung, oder man sagt ja auf Neudeutsch Rollout, da bereitzustellen. Das heißt, dieser ganze Scheiß ist von hinten bis vorn und umgekehrt wirklich eine sowas von blöde, dumme Luftnummer. Ich weiß nicht, warum kann man die Leute nicht einfach ins Gefängnis strecken und dort Tüten kleben lassen, die diesen Quatsch verbockt haben. Denn Geld auszugeben, unser Geld, mit dem man Leute eigentlich gesund machen sollte, ihre Gesundheit erhalten sollte, für so einen Scheiß auszugeben, das ist verantwortungslos. Das Ding ist von vorn bis hinten nicht richtig durchdacht. So, die Krankenkassen selbst handeln auch in irgendeiner Art verantwortungslos, wenn sie den Leuten Angst machen und sagen, wenn du nicht eine solche neue Karte hast, die dann anschließend ausgetauscht werden muss, habe ich ja gerade gesagt, und ein Bild drauf hast, was nicht kontrolliert wird, ob es ein richtiges ist oder ob das von meinem Nachbar ist, wenn du keine solche Karte hast, dann kannst du nicht mehr behandelt werden. Und das ist sachlich falsch. Wir haben eine Anfrage aus der linken Fraktion beim Bundesgesundheitsministerium zu Gesicht bekommen und da wird ganz klar gesagt, dass ich mich auch auf andere Art und Weise ausweisen lassen kann. Und zwar, indem ich von der Krankenkasse einen Nachweis anfordere. Der kann mir zugestellt werden oder per Post oder per Fax an den behandelnden Arzt geschickt werden, wenn daraus hervorgeht, dass ich versichert bin, also leistungsberechtigt oder leistungsbezugsberechtigt bin, dann ist das Ding gültig und dann hat der Arzt mich gefälligst zu behandeln. Die Krankenkasse kann nicht sagen, nö, gebe ich dir nicht, denn ich habe ja bezahlt. Meine Krankenkassenbeiträge sind ja da und die können nicht sagen, gibst du Beiträge und dann machst du, was ich will, sonst kriegst du keine Leistung dafür. Das ist ja einfach nur idiotisch, von vorn bis hinten. Wie soll denn das gehen? Demnächst fällt dann irgendjemanden ein, dass ich nur noch auf einem Bein hüpfen zum Arzt gehen darf, weil ich sonst keine Leistung von der Krankenkasse bekomme oder dass ich mir vielleicht eine Wollmütze aufsetzen muss, auch im Sommer, weil ich sonst keine Leistung bekomme, nur weil die das wollen. Es gibt keine gesetzliche Grundlage, dass die Krankenkasse ein Bild von mir verlangen kann. Es gibt keine gesetzliche Grundlage, dass die Krankenkasse mir diese Karte ausgeben muss, wenn ich kein Bild abgebe. Die Sache ist einfach nur verworren von hinten bis vorn. Also, ich muss keine diese elektronische Krankenkarte, ist besser als Gesundheitskarte, denn krank ist das Ding, haben. Ich kann mich mit Papier ausweisen. Das ist die Information aus dem Bundesgesundheitsministerium. Alles andere ist Quatsch. Das grenzt ja schon an Nötigung. Denn wenn ich bezahlt habe und man sagt mir hinterher, nee, entweder du gibst mir Bild oder wir bezahlen deine Arztkosten nicht, ist das sachlich falsch. Außerdem, man kann beim Arzt auch diese Bescheinigung nachreichen. Die muss ich gar nicht da haben. Man kann hingehen, kann sagen, pass auf, ich reiche dir die nach. Der Arzt behandelt das und dann gibt's, glaube ich, 6 Wochen oder Quartalsende. Bis dahin muss dann der Nachweis da sein, damit der Arzt abrechnen kann. Aber Vorsicht, bei Zahnärzten geht das nicht. Da gibt es wieder andere Regelungen. Wäre sonst zu einfach und die ganzen Denker in unserem Staat hätten nichts zu tun, wenn das einfach mal schön und gleich wäre. Jo, nur so viel dazu. Und so merkwürdige Blüten, wie dieser ganze Kram da so mit sich bringt, da ist zum Beispiel Notfalldaten, was ja alles sinnvoll ist, dass ich auf dieser Gesundheitskarte Notfalldaten drauf habe. Bin ich auf der Straße, falle ich um, kommt Arzt, will wissen, was hat er für Krankheiten, was hat er für Allergien, was hat er für Unverträglichkeiten und so weiter. Ist doch alles schön, ist doch alles toll. Blutgruppe und den ganzen Kram, alles drauf. Nur, wenn ich diese Daten, die auf meiner Karte, die von meinen Krankenkassenbeiträgen hergestellt worden ist und die mir aufgezwungen wurde. Wenn ich die lesen will, ja, dann muss ich in einen E-Kiosk gehen und kann sie mir anzeigen lassen und muss sie von Hand abschreiben. So wunderbar digital ist diese Welt. Und Arztberichte, die mein Arzt, die ich einsehen kann, ich habe ein Recht dazu, einem anderen Arzt übermittelt, kann ich von der Karte nicht lesen. Die kann nur der absendende und der empfangende Arzt lesen. Ist einfach nur nicht durchdacht, von vorn bis hinten einfach falsch. Naja, auf jeden Fall hat man jetzt beschlossen, dass es Sanktionen geben wird. Es gibt Anreize, finanzielle und Strafen für alle Ärzte und Krankenkassen und alle, die nicht mitmachen. Und das sind so schöne, tolle Sachen dabei. Ein Arzt, der einen Krankenbericht nicht mehr per Post verschickt, sondern das digital macht, der bekommt dafür 51 Cent von unseren Gebühren, die eingesetzt werden sollen, damit wir gesund werden. Und wenn er das weiter mit der Post verschickt, dann muss er Porto bezahlen und kommt die 51 Cent nicht. Wenn man diesen ganzen Murks, wenn man damit Häuser bauen würde, ich glaube, da würden wir alle in Erdhöhlen leben. So. Ich meine, dieser Vorratsdatenquatsch ist erst beschlossen und die Klageankündigungen sind ja vielseitig ausgesprochen. Die ersten Klagen laufen ja wohl auch. Ich kann nur hoffen, dass die Gerichte den Politikern diesen Mist wieder um die Ohren hauen, wie es ja schon mal war. Aber da im Moment ja der ganze Hype da ist, dass die viele Leute und auch viele Regierungen der Meinung sind, man könnte jetzt auf der Welle reiten und jetzt mal die Gesetze verschärfen wegen Anschlägen und Terrorgefahr und so weiter. Der ganze Widerspruch, wenn ich den Herrn Lewins höre, der wiederholt und mehrfach gesagt hat, dadurch, dass jetzt die Deutschen diesen unsinnigen Einsatz mitfliegen, in der Krisenregion, um den IS aufzuklären. Da gibt es keine erhöhte Terrorgefahr. Und auf der anderen Seite aber die Politiker Gesetze fordern und mehr Geld fordern und so weiter, weil eben aufgeklärt, überwacht und sowas ist. Wenn keine höhere Gefahr da ist, dann brauche ich auch nichts mehr zu tun. Es wird so durcheinander geredet. Jeder redet gerade im Moment das, was ihm in den Sinn kommt, das, was ihm gerade passt. Eine gesamte Linie, eine richtige, strukturierte, durchdachte Handlungsabfolge ist nicht mehr zu erkennen. Es ist ein Hühnerhaufen, wo einmal ein Fuchs durchgelaufen ist oder vielleicht nur eine Gesundheitskarte von einem Fuchs reingehalten wurde. Und so durcheinander kommt mir im Moment die Politik vor. Das WLAN-Gesetz ist genauso eine Geschichte. Wir haben viele freie WLAN-Anbieter. Wir haben Gruppen, die ein öffentliches, freies WLAN zur Verfügung stellen. Wir haben viele, Leute, die ihren Internetanschluss im Bereich, was sie als Traffic nicht brauchen, anderen zur Verfügung stellen. Und diese saublöde Störerhaftung. Das heißt also, wenn ich sage, okay, jeder, der hier bei mir vorbeigeht und sich auf die Bank setzt, der hat ein kostenloses WLAN, der kann über meinen LAN rein. Und wenn der aber jetzt irgendwelche Sachen macht, die unter Strafe stehen, dann bin ich dafür haftbar, weil Störerhaftung. So, und das wird in dem neuen WLAN-Gesetz nicht verbessert, sondern viel mehr verschlimmert. Es sollen also, darauf zielt das Gesetz, wenn man das mehrfach liest, kommt nichts anderes dabei raus, jedenfalls bei mir nicht. Es soll also alles das, was kostenlos und frei ist, alles das, was von Benutzern an Benutzer weitergegeben werden, das soll unterdrückt werden, das soll abgeschafft werden, damit am Ende nur kostenpflichtige Dienste von Unternehmen übrig bleiben. Also hier handelt die Politik wieder mal genau so, wie es von ihr erwartet wird. Man verschanzt sich hinter irgendwelchen Scheinargumenten und man verschafft Unternehmen und Firmen einen Vorteil, den sie später in bare Münze umwandeln können, wenn freie Netze verschwunden sind. Es gibt zwar noch Diskussionen darüber und in der ersten Lesung hat man ganz klar heraushören können, dass es hier eine ganze Reihe von Kritiken gibt, die Linken und die Grünen und auch die SPD zum Teil sind also gegen den momentanen Gesetzentwurf und wir können nur hoffen, dass sie sich durchsetzen, dass freie Netze für freie Bürger eine, Freiheit weiterhin genießen können und dürfen und dass diese unsägliche, blödsinnige Störerhaftung einfach mal wegfällt. Genauso wie diese Überwachungsfantasien des Internets, nur weil irgendwelche Firmen, die Angst haben, dass ihre Produkte geklaut oder illegal geladen werden oder sonst wo, der Meinung sind, man müsste im Internet jeden von Anfang bis Ende überwachen, damit sie anschließend ihre 3,50 Euro an Lizenzgebühren kassieren können, plus Strafe oder sonst was. Das ist das falsche Modell, es ist die falsche Geschichte. Im normalen Leben gibt es auch Dinge, da gibt es Einbrüche, da gibt es Überfälle, da gibt es Dinge, dass jemand, der geschädigt wurde, nicht zu seinem Recht kommt. Das gehört zu unserer Gesellschaftsordnung. Und wenn jemand nicht zu seinem Recht kommt, damit muss er leben. Das ist Leben. Und wir können nicht die Freiheit aufgeben, auch nicht die Freiheit im Internet, nur damit irgendwelche Firmen ihren Gewinn maximieren und wir dann durchsichtig werden, durchsichtiger als Glas. Bis auf den Unprinter war es nicht viel Technik. Nächste Woche gibt es wieder mehr Technik, aber das waren eigentlich die drängendsten Themen diese Woche, wo ich einfach die Bitte habe, denken Sie mal darüber nach, schauen Sie sich das an, suchen Sie mal im Internet, nehmen Sie mal an den Diskussionen teil. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass unsere Freiheit drastisch eingeschränkt werden wird, auch nächstes Jahr. Und wir müssen etwas dagegen tun. Ich denke schon lange darüber nach, was man tun könnte. Denn die nächste Wahl muss dafür sorgen, dass unsere Politiker ihre Richtung in Richtung Bürgerfreundlichkeit ändern. So, das war's für heute. Ich verabschiede mich mit freiheitlichen Netzgrüßen, mit bürgerfreundlichen Grüßen und ich hoffe, wenn ich nächste Woche wieder nur Technik mache, mehr Technik mache, dass Sie dann wieder dabei sind, ja, und vielleicht zu diesem Sonderthema dann nach Weihnachten. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bleiben Sie sauber, bleiben Sie aufrecht, lassen Sie sich von niemandem das Maul verbieten, sagen Sie Ihre Meinung, bleiben Sie sachlich und helfen Sie mit, dass unsere Welt und unsere Grundordnung, in der wir leben, besser wird. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.